Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. And they get another possession. He threw up a shot. Oh! I can't believe it went in! Curry from half court. Oh! He puts it in at the buzzer!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 79. Folge des NBA-Podcasts hier It's Swish. Ihr wisst es schon, es geht in die nächste Episode meiner kleinen Off-Season-Serie, also viel Spaß mit dieser neuen Folge.
Here it's Swish.
In der letzten Woche bzw. in der letzten Folge haben wir uns mit den Denver Nuggets beschäftigt und geguckt, wie weit es jetzt für dieses Team gehen kann, wenn Jamal Murray wieder fit ist und wie das dann alles zusammenpasst, wenn jetzt wirklich alle komplett wieder fit sind und wie sie dann so zusammenspielen können. Heute kümmern wir uns einmal um ein komplett anderes Team und zwar wechseln wir einmal wieder von der Western in die Eastern Conference und wir wechseln zu einem Big Market Team und zwar zu den New York Knicks. Die New York Knicks haben im letzten Jahr überraschenderweise relativ gut gespielt, also für mich zumindest überraschend, denn ich hatte sie ja in meinem Preseason Ranking vor der letzten Saison, ich glaube auf Rang 15, also als allerletztes Team. Letztendlich kamen sie einfach mal auf Rang 4. Und hatten damit einfach mal Homecourt Advantage. In der ersten Runde haben sie dann trotzdem verloren gegen die Atlanta Hawks mit 1-4 dann insgesamt in der ersten Runde. Trotzdem haben sie eine überragende Saison gespielt und vor allem für ihre Verhältnisse haben sie sehr, sehr gut einfach mal mit performt und haben es geschafft, sich in dieser durchaus schwierigen Eastern Conference nicht nur durchzusetzen und in die Playoffs zu kommen, sondern eben sogar auf Rang 4 zu kommen, also eben Homecourt Advantage zu haben. Jetzt ist wirklich mal wieder sehr, sehr viel passiert bei den New York Knicks in der Offseason, was wir jetzt gleich so ein kleines bisschen mit analysieren werden. Also viel Spaß bei der Here It's Swish Teamanalyse.
After the Buzzer. Die Here It's Swish Teamanalyse.
Als ich angefangen habe, Basketball zu gucken, also oder zumindest die NBA, so 2015, 16, 17, so diese Ecke, waren die New York Knicks irgendwie immer so ein kleines Lacherteam, sage ich mal. Immer wenn man irgendwas braucht, über das man sich so lustig machen konnte, haben die New York Knicks es einem eigentlich geliefert. Sie hatten lange irgendwie große Probleme, ein wirklich gutes Team mit aufzustellen, dachten dann, okay, jetzt hier mit Carmelo Anthony und Amari Stoudemire funktioniert das. Kleiner Spoiler, hat es nicht so wirklich und dann sind sie wirklich einfach komplett in der Versenkung verschwunden. Man muss sagen, sie haben wirklich lange gebraucht, um wirklich so einen richtigen Rebuild mit einzuläuten, haben dann irgendwie immer versucht, so krasse Free Agents irgendwie mit ranzuholen, haben ihren Fans immer schon so versprochen, jetzt dieses Jahr holen wir jetzt auf jeden Fall einen dicken Free Agent. Vor 2 Jahren war das, glaube ich, haben sie es komplett auf die Spitze getrieben, wo sie auf ihren Saisontickets dann schon Bilder hatten von Kevin Durant, der noch bei den Golden State Warriors war, nur halt natürlich noch im Gegnerteam und dann mit irgendeinem relativ unbedeutenden Knicks-Spieler jetzt gerade sogar, um eben die Season-Tickets zu verkaufen. Und auch hier, Kevin Durant kam nicht, Kyrie Irving kam nicht und am Ende standen die New York Knicks mit nicht so wirklich viel da, außer 4 sehr, sehr teuren Power-Forwards. Aber das Blatt hat sich jetzt tatsächlich gewendet, denn die New York Knicks haben jetzt endlich durch Tom Thibodeau wieder eine Identität. Sie spielen verdammt gute Defense und haben es dadurch geschafft, in der letzten Saison sehr, sehr weit zu kommen. Und jetzt haben sie eben nochmal richtig gute Leute mit dazu bekommen. Wir starten jetzt natürlich erstmal bei dem für mich prominentesten Neuzugang, denn das ist Kemba Walker. Der wurde erst getradet zu den Oklahoma City Thunder von den Boston Celtics und wurde da dann aus seinem Vertrag mit ausgekauft und hat jetzt einen Vertrag über so etwa 8 Millionen im Jahr. Und das ist für die New York Knicks natürlich ein Wahnsinnsstil. Denn in den Playoffs hatten sie einfach mal Probleme, offensiv zu performen. Man hat es ganz, ganz klar gesehen, die Atlanta Hawks hatten eine Idee. Wir haben eine viel, viel bessere Offensive als die New York Knicks und defensiv müssen wir einfach nur Julius Randle aus dem Spiel rausnehmen. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Außer Derrick Rose hat nicht so wirklich viel geklappt bei den New York Knicks, zumindest in der Offensive. Und Julius Randle wurde größtenteils kaltgestellt. Und genau dieser Transfer von Kemba Walker fittet einfach genau in diese Lücke jetzt gerade mit rein. Die hat einen Spieler gefehlt, der irgendwie für sich selber nochmal mit einem Wurf kreieren kann und der eben nochmal so eine Aufmerksamkeit nochmal auf sich zieht, der einfach gefährlich ist. Und wenn Kemba Walker 1 wirklich ist, dann ist es offensiv gefährlich. Ja, in den letzten Jahren bei den Boston Celtics hat er nicht mehr so diese Leistung, sage ich mal, abgerufen, wie er sie in Charlotte nochmal gezeigt hat. Aber ich hatte auch immer so das Gefühl, dass er so seine Rolle nicht so richtig kennt. Das war irgendwie sehr, sehr schwierig. Er kam von außen rein, kam nach Kyrie Irving, der da drin war bei den Celtics und so meinte, ich bin jetzt hier gerade die klare Nummer 1 und was hinter mir ist, ist völlig egal. Die jungen Spieler interessieren mich alle nicht so wirklich doll. Und dann war er weg und war ja auch in den Playoffs davor schon verletzt, wo dann eben Jason Tatum, Jaylen Brown einfach mal mit übernommen haben. Dann war Irving weg. Und die Celtics haben sich überlegt, okay, wir brauchen irgendwie nochmal einen Point Guard, der unsere jungen Spieler irgendwie besser in Szene setzen kann, der es irgendwie schaffen kann, sich gut in diese Rolle mit reinzufinden. Sie haben sich dann letztendlich für Kemba Walker entschieden, der, das muss ich zugeben, der Transfer hat mir am Anfang so, so krass gut gefallen, als ich gehört habe, krass, Kemba Walker ist jetzt nochmal in Boston, die haben jetzt eine Wahnsinnsoffensive und ja, die Idee war eben da, aber so richtig funktioniert das hat es eben nicht, denn wie gesagt, so Jaylen Brown und Jason Tatum nehmen natürlich schon einen guten Punkt natürlich schon mit ein. Es gab einfach Spiele, in denen musste Kemba Walker einfach mal sehr, sehr viel scoren, weil bei den beiden oder zumindest bei einem von beiden nicht so viel lief. Dann gab es wieder Spiele, wo es bei beiden lief und da hatte man so das Gefühl, okay, Kemba ist irgendwie nicht so richtig mit da. Und genau da war das Problem, die Rollenverteilung in Boston schien einfach nicht so richtig klar. Kemba wusste nicht so ganz, okay, was kann ich jetzt machen, was ist jetzt hier gerade meine Aufgabe. Und das hat man eben auch gesehen. Man sieht es sowohl an, ja, also einfach am Teamerfolg, der einfach im letzten Jahr auch schon wieder nicht so richtig jetzt gerade mit da war. Die Celtics nur in Anführungsstrichen auf Rang 7 gelandet in der Eastern Conference. Da hätte ich sie wesentlich höher mit eingeschätzt und man sieht es auch sehr, sehr gut an den Stats von Kemba Walker. Denn 2018-19 war die letzte Saison, die er für die Charlotte Hornets gespielt hat. Alle 82 Spiele absolviert, 25,6 Punkte und fast 6 Assists im Schnitt. Merkt euch das bitte, 25,6 und 6. Denn im darauffolgenden Jahr, seinem ersten Jahr bei den Boston Celtics, wurde das schon gut weniger, 5 Punkte weniger, um genau zu sein. Es ging nämlich dann auf 20,4 und auch nur noch auf 4,8 Assists. Jetzt im letzten Jahr wurde es offensiv sogar noch ein bisschen schwächer, zumindest was die Punkteausbeute angeht, 19,3, also nochmal ein Pünktchen schlechter und 4,9 Assists, also da quasi gleich geblieben. 19,3 Punkte ist übrigens sein geringster Wert gewesen seit 2014-15, wo er mit 24 Jahren bei den Charlotte Hornets war. Und ja, das, ich finde, das zeigt schon einigermaßen, wie es eben für Kemba Walker lief. Auch was seine Wurfquoten mit anging, war er noch nie so richtig, richtig der Knaller, sage ich mal. Natürlich, gerade im letzten Jahr bei den Charlotte Hornets musste er sehr, sehr viel alleine machen. Aber hat immerhin 43,4% aus dem Feld getroffen. In den letzten beiden Jahren ist das bei den Celtics sogar nochmal gesunken. Und zwar von 42,5% 2019-20 auf 42% im letzten Jahr. Und das ist eigentlich sehr, sehr überraschend, wenn man eben bedenkt, dass er bei den Charlotte Hornets in der Offensive quasi sowas wie der Alleinunterhalter war und sehr, sehr viel einfach alleine machen musste. Jetzt hatte er eben nochmal mit Jaylen Brown, mit Jason Tatum zwei sehr, sehr fähige Leute in der Offensive, konnte aber, was seine Quoten anging, davon nicht profitieren natürlich. Und auch seine Dreierquote ist im Vergleich zu seiner ersten Hornets-Saison, zumindest jetzt im letzten Jahr, fast gleich geblieben, nur leicht gestiegen auf 36%. Im Jahr davor, also 2019-20, hat er es tatsächlich sogar auf 38,1% gebracht bei den Boston Celtics. Aber auch das ist nicht annähernd das, was sein Career High ist. Das liegt nämlich bei 39,9%. Also auch da, irgendwie hat es vom Fit her nicht so richtig gut gepasst. Jetzt kommt Kemba Walker aber in ein Team rein, wo er für mich eine relativ klare Rolle hat. Und das ist für mich die zweite Option im Angriff. Und ja, ich weiß, die New York Knicks haben im letzten Jahr sehr, sehr gut schon funktioniert, zumindest in der Regular Season mit eigentlich nur einer wirklich krassen Option und das ist eben Julius Randle gewesen. Aber man darf trotzdem einfach nicht vergessen, dass dann einfach nochmal so ein erfahrener Spieler nochmal mit fehlt. Jetzt klar, in der Regular Season hat es jetzt schon wunderbar funktioniert, aber wie sieht es dann in den Playoffs nochmal mit aus? Und du holst jetzt einfach mal mit Kemba Walker einen Spieler nochmal mit rein, der auf der Point Guard Position sehr, sehr viel Erfahrung nochmal mit hat, der jetzt wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich sogar starten wird, starten muss. Denn sind wir mal ganz ehrlich, Elfrid Payton ist für mich einfach mal kein Starter. Er hat seine Qualitäten, die liegen aber eben größtenteils im Passing. Was so Shooting angeht, ist es eher schwach. Und auch seine Freiwürfe sind jetzt gerade nicht so wirklich doll. Also Elfrid Payton ist für mich ein guter Ballverteiler von der Bank, aber er ist eben kein Spieler, der 63 Spiele starten sollte. Das wird jetzt Kemba Walker nochmal mit übernehmen. Und das ist für mich die absolut richtige Entscheidung, denn genauso muss es sein. Ein Spieler, der für sich selber nochmal den Wurf kreieren kann, der sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, der Spacing bringt, aber es eben auch versteht, seine Mitspieler in gute Positionen mit reinzubringen. Und genau das ist die Aufgabe, die Kemba Walker in der nächsten Saison von Anfang an einnehmen wird und das für vergleichsweise wenig Geld. Ebenfalls eine wichtige Rolle in den Zukunftsplänen, aber jetzt vor allem auch in der nächsten Saison bei den New York Knicks wird natürlich RJ Barrett haben. Der Mann ist natürlich noch sehr, sehr jung, ist immer noch sehr, sehr roh, ist erst immer noch 21 Jahre alt und sogar jetzt gerade erst geworden, nämlich am 14. Juni. Und die Entwicklung, die er jetzt gerade gemacht hat, ist natürlich für jeden New York Knicks sehr, sehr erfreulich. Wenn man sich es mal mit anguckt jetzt, es war sein zweites Jahr in der NBA, die letzte Saison. Er hat alle 72 Spiele gemacht, ist 72 Mal gestartet, 35 Minuten gespielt, hat seinen Punkteschnitt von 14,3 auf 17,6 erhöht, einen Rebound mehr geholt, leicht mehr Assists, Steals ein bisschen weniger geworden, Blocks fast gleich geblieben, aber vor allem die Effizienz ist stark nach oben gegangen. Von 40,2% aus dem Feld in seiner Rookie-Saison mit 19, jetzt auf 44,1% und vor allem sein Dreier. Von 32% auf 40,1%. Das ist ein Sprung von 8% in nur einer einzigen Saison. Und diese 40% von draußen waren für die New York Knicks in der letzten Saison schon sehr, sehr wichtig und können jetzt immer, immer wichtiger werden. Denn auch er kann jetzt natürlich davon profitieren, dass jetzt ein Kemba Walker es schafft, den Ball sehr, sehr gut mit zu verteilen und ihm freie Würfe zu geben. RJ Barrett hat einen sehr, sehr guten Drive zum Korb. Dementsprechend nimmt er auch 10 seiner 14 oder 14,7 Würfe im Schnitt innerhalb der Dreierlinie. Das heißt, er nimmt also nur 4,3 Dreier im Schnitt, nimmt aber insgesamt 14,7 Würfe. Das heißt also, insgesamt über 10 Würfe kommen eben von innerhalb der Dreierlinie. Und das liegt einfach daran, dass er unglaublich athletisch ist, ein sehr, sehr gutes Finish hat und das auch sehr, sehr oft mit gut zu nutzen weiß. Und das ist eben nochmal so ein Spieler, der jetzt für die nächste Saison eben sehr, sehr wichtig wird, aber eben auch für die nächsten Jahre für die New York Knicks. Und das ist das, was den Knicks so lange gefehlt hat. Irgendwie so eine Art Plan. Es wirkte immer ein bisschen planlos, es wirkte immer so nach dem Motto, ja, wir holen uns jetzt einfach gleich den nächsten großen Free Agent und dann wuppen wir das Ding schon. Jetzt haben sie es endlich mal geschafft, eine richtige Kultur jetzt gerade mit aufzubauen. So Spieler ein bisschen länger als mal mit da zu halten und jetzt eben nochmal mit Tom Thibodeau dieses Defensivsystem komplett nochmal mit reinzuholen. Und auch das kann RJ Barrett. Er ist jetzt kein perfekter Typ, der jetzt so optimale Steals und Blocksnummern jetzt gerade mit auflegt. Trotzdem ist er einfach mit seiner Länge und mit seinen langen Armen und eben auch mit seiner Aggressivität in der Defense einfach ein ekliger Verteidiger. Diese ganze Athletik hilft ihm natürlich nochmal mit komplett. Und das ist eben ein super wichtiger Faktor in der New York Knicks Offensive und natürlich auch Defensive einfach im kompletten System. Ein weiterer Neuzugang, den ich übrigens auch sehr, sehr gut finde, ist Evan Fournier. Und ich finde, jetzt kommt hier wieder dasselbe zum Tragen, wie auch schon bei Kemba Walker. Denn auch bei Evan Fournier sehe ich das so. Ein fähiger Spieler, zwar nicht auf dem Level von Kemba Walker, versteht mich da jetzt gerade nicht falsch, aber trotzdem ein fähiger Spieler, der einfach in dieses Celtics-System nicht so richtig mit reingepasst hat. Auch nach der Verletzung von Jaylen Brown konnte er nicht so richtig mit überzeugen. Er hatte so ein, zwei Games bei den Celtics, wo er gezeigt hat, was er kann. Seine Dreierquote von 46,3% in den 16 Spielen bei den Celtics lassen sich natürlich komplett sehen bei 6 Versuchen. Trotzdem war es natürlich insgesamt wieder dasselbe Ding wie eben auch bei Walker. Was war da seine Rolle oder was ist da meine Rolle? Und das hat er eben nicht so ganz mit hinbekommen. Bei den Orlando Magic hat er in den 26 Spielen, die er gemacht hat, vor seinem Trade zu den Celtics 19,7 Punkte aufgelegt und das in 30 Minuten. Das ist sehr, sehr ordentlich. Bei den Celtics hat er danach in 29,5 Minuten noch 13 Punkte aufgelegt. Man hat da also schon klar gesehen, okay, er bekommt halt einfach nicht so viele Würfe und irgendwie wirkt er dadurch für mich auch irgendwie so ein kleines bisschen off, sage ich mal, denn sein Ding ist einfach so diese Offensive, er soll vor allem Scoring bringen und das hat einfach so zu dem Celtics-System irgendwie nicht so richtig jetzt gerade mit reingepasst. Denn wenn die Celtics 1 wirklich nicht mehr gebraucht haben, dann war es noch ein weiterer Scorer. Ich fand es halt damals trotzdem ganz cool, weil ich dachte, okay, sie bringen ihn halt dann von der Bank, starten halt dann schön mit Walker, Smart, Brown, Tatum und dann noch Robert Williams oder Tristan Thompson, wem auch immer, und bringen dann Evan Fournier so als Mikrowelle von der Bank und in dieser Situation hätte ich ihn sehr, sehr gern gesehen. Letztendlich ist er aber eben 10 von diesen 16 Spielen auch gestartet und das habe ich dann ehrlich gesagt nicht so wirklich verstanden, da gab es für mich auf jeden Fall noch wesentlich bessere Varianten. Jetzt kommt er zu den New York Knicks und jetzt auch hier ist wieder die Frage, wie gut ist denn der Fit? Du hast jetzt natürlich in der Offensive erstmal Kemba Walker auf der 1, der schon mal dafür bekannt ist, dass er durchaus seinen eigenen Wurf auch sucht und ich hoffe, dass er das bei den Knicks jetzt auch wieder tun darf. Dann hast du mit RJ Barrett nochmal einen jungen Mann, der jetzt auch schon ordentlich viele Würfe jetzt gerade genommen hat in seinen ersten 2 Jahren, nämlich insgesamt 13 Versuche pro Spiel in seinem ersten Jahr und jetzt sogar fast 15 im zweiten. Dann hast du natürlich vor allem noch den Most Improved Player, Julius Randle, der auch ganz entspannte 18,6 Mal geworfen hat im letzten Jahr. Da wird es dann schon irgendwann ein bisschen knapp. Also jetzt kommt eben noch ein Evan Fournier nochmal mit rein. Und wenn er jetzt gerade wirklich starten sollte, wovon ich jetzt erstmal mit ausgehe, wird das auch hier wieder spannend zu sehen sein, wie dann die Rollenverteilung ist. Denn als New York Knicks willst du jetzt natürlich nicht Julius Randle die Würfe wegnehmen. Du willst jetzt aber auch nicht RJ Barrett zu viele Würfe mit wegnehmen, denn der kann sich eben nochmal weiterentwickeln. Und dann musst du jetzt aber noch die restlichen Würfe, die du hast, eigentlich fast komplett auf Evan Fournier und dann eben auf Kemba Walker nochmal mit aufteilen. Und wie das gelingt, das interessiert mich jetzt schon brennend. Denn ganz ehrlich, das kann halt auch wieder jetzt gerade so sein, dass du in der Offensive fast schon wieder zu viele Optionen jetzt gerade wieder mit hast. Dass die Spieler in deinem System nicht so richtig mit wohlfühlen, weil sie nicht ihre perfekte Rolle mit einnehmen können. Das Ding ist halt trotzdem, dass ich Evan Fournier und auch Kemba Walker für gute NBA-Spieler halte. Kemba Walker sogar für einen sehr guten, Evan Fournier zumindest für einen guten. Gerade was die Offensive nochmal mit angeht. Und auch das wird sehr, sehr spannend dann zu sehen, wie das so funktioniert. Vor allem defensiv, denn die New York Knicks hatten letztes Jahr eine extrem gute Defensive. Eine richtig, richtig gute. Und die Frage ist jetzt, wenn du so viele Leute damit rausnimmst, auch zum Beispiel einen Alfred Payton als Starting Point Guard, der es sehr, sehr gut kann, und dafür jetzt eben Kemba Walker dir mit reinholst, wie gut funktioniert dann diese Defensive noch? Und auch ein Evan Fournier ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er jetzt ein wirklich, wirklich guter Verteidiger ist. Also auch hier wieder so viele Fragezeichen, die New York Knicks da einfach jetzt gerade mit aufwerfen. Es wird einfach schon wieder unglaublich spannend. Dann natürlich der Starter auf der 4. Ich glaube, da muss man nicht großartig drüber reden, wer da stehen wird. Natürlich Julius Randle, ich hatte es gerade eben schon gesagt, Most Improved Player, hat auch 37,6 Minuten pro Spiel abgerissen und nur ein einziges Regular Season Spiel davon verpasst. 24 Punkte im Schnitt geholt, 10 Rebounds, 6 Assists. Über ihn lief einfach die gesamte Offensive. Und trotzdem, obwohl er so viel gemacht hat, auch offensiv, hat er immerhin 45,6% aus dem Feld getroffen und vor allem 41,1% von draußen. Sein Karriereschnitt liegt übrigens bei 34,2% und davor, sein Career High vor dieser letzten Saison, lag bei 34,4% und zwar bei 2,7 Versuchen. Im letzten Jahr, also 2019-2020, in der vorletzten Saison jetzt quasi, hat er 3,6 Dreier pro Spiel versucht und hat davon 27,7% getroffen. Jetzt hat er 5,5 Dreier genommen pro Spiel und hat einfach mal seine Quote um fast 14% gesteigert auf jetzt eben über 41%. Und das ist das, was Julius Randle nochmal so unglaublich gefährlich nochmal mitgemacht hat. Er hat es einfach geschafft, sich zu einem 3-Level-Scorer zu entwickeln, der von überall gefährlich ist, aber eben auch zum Spieler, der es schaffen kann, seine Mitspieler mit einzusetzen. Denn ganz ehrlich, 6 Assists pro Spiel, das ist auch mit Abstand sein Career-High. Das war nämlich davor bei 3,6 und das war 2016-17. Davor die letzten beiden Jahre waren jetzt 3,1 jeweils und jetzt sind es eben 6 gewesen. Also er hat einfach nochmal einen absoluten Schritt nochmal mit nach vorne gemacht. Er ist Most Improved Player geworden. Für mich hätte es auch Jeremy Grant nochmal mit werden können. Das werde ich jetzt hier sicher aber nicht nochmal mit aufrollen. Er ist All-Star geworden. Er hat die Knicks zu einer Saison geführt, wo sie einfach mal auf Rang 4 gelandet sind in dieser schwierigen Eastern Conference. Und hat es einfach selber geschafft, sich zu einem richtig, richtig guten NBA-Spieler zu entwickeln, der seinem Team in der Offensive auf jedem Level helfen kann. Und das macht Julius Randle so unglaublich gut. Und dann haben wir natürlich noch die Center-Position. Da wird es jetzt natürlich interessant, wer wird jetzt starten, ob es jetzt eben Nerlens Noel wird oder Mitchell Robinson. Im letzten Jahr ist Mitchell Robinson 29 Spiele gestartet von 31 Spielen, die er gemacht hat. Nerlens Noel hat 64 Spiele gemacht und ist 41 Mal gestartet, also höchstwahrscheinlich rein jetzt gerade von der Starting-Quote wird es wahrscheinlich sogar Mitchell Robinson. Und das finde ich sehr, sehr cool, denn ich mag Mitchell Robinson brutal gerne, ich mag seinen Einsatz und natürlich mag ich vor allem seine Defensive. Denn was der Mann defensiv macht, ich glaube, darüber müssen wir jetzt gerade nicht mehr so großartig diskutieren. Immer noch erst 22 Jahre alt und hat jetzt im letzten Jahr mal ganz entspannt 1,1 Steals und 1,5 Blocks rausgehauen in der Verteidigung. Dazu nochmal 8 Rebounds und das in nur 28 Minuten pro Spiel. In den Jahren davor waren seine Blockzahlen sogar noch beeindruckender. Im letzten Jahr 2019-20 sogar 2 Blocks und in seiner Rookie-Saison sogar 2,4 Blocks pro Spiel. Das ist jetzt zumindest ein bisschen mal mit runtergegangen. Dafür ist sein Steal-Wert nochmal nach oben gegangen. Und ganz ehrlich, Mitchell Robinson ist einfach ein geiler Spieler. 8,3 Punkte, 8,1 Rebounds, defensiv einfach ein absoluter Abräumer und das vorne einfach bei unglaublich effizienten Quoten. Das beste Jahr hatte er quasi vorletztes Jahr offensiv, also auch hier wieder 2019-20 mit 9,7 Punkten, aber eben mit 74,2% aus dem Feld. Würfe haben sich jetzt fast, es wird gehalten, minimal mehr geworden. Quote ist allerdings runtergegangen auf 65,3%. Dementsprechend waren es jetzt nur noch 8,3 Punkte. Aber auch hier erwarte ich jetzt, wenn er komplett fit ist, wieder einen Schritt nach vorne. Und dann finde ich das einfach schon wieder total genial. Der dann für mich Backup-Center, Nerlens Noel, hat übrigens auch seine Qualitäten eher in der Defensive, neben 1,1 Steals und 2,2 Blocks im letzten Jahr, was auch hier schon wieder absoluter Wahnsinn ist, denn er hat nur 24 Minuten pro Spiel gespielt, ist er einfach mal, was das Defensive-Rating von Spielern angeht, die sehr, sehr viele Minuten gespielt haben, auf Rang 2, und zwar nur hinter Rudy Gobert. Der hat 100,6, also das heißt, bei 100 Possessions gegen dein eigenes Team lässt das ganze Team 100,6 Punkte mit zu. Bei Nerlens Noel sind es 101,2. Er ist damit der Zweitbeste und sogar mit ziemlich großem Abstand. Denn der nächste ist Joel Embiid mit 103,9, also mit fast 3 Punkten mehr zugelassen als eben Nerlens Noel. Natürlich liegt das auch an der Team-Defense und das sehe ich auch absolut ein. Deswegen ist jetzt zum Beispiel auch ein Julius Randle auf Platz 10. Aber es liegt eben auch nicht nur an der Team-Defense, sondern ansonsten wären da jetzt gerade überall nur New York Knicks zu finden. Das stimmt eben nicht. Es sind in den Top 20 eben genau zwei Leute, nämlich Nerlens Noel auf der 2, Julius Randle auf der 10 und das war's. Und das zeigt eben einfach sehr, sehr gut, wie wichtig Nerlens Noel für die Defensive der New York Knicks ist. Und diese Defensive war eben letztes Jahr brutal gut und Nerlens Noel ist ein verdammt guter Verteidiger. Und das sieht man perfekt, perfekt an diesen Stats. Wer auch noch von der Bank kommt, und zwar für mich völlig zu Recht, ist Derrick Rose. Versteht mich jetzt gerade nicht falsch. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht will, dass Derrick Rose startet, aber das, was er von der Bank abreißt, ist einfach der absolute Wahnsinn. In 35 Spielen bei den New York Knicks ist er nur dreimal gestartet, hat im Schnitt 27 Minuten gespielt und das bei 14,9 Punkten pro Spiel, 48,7% aus dem Feld, auch hier 41,1% von draußen, was immer so als seine große Schwäche gilt. Ja, nur bei 2,6 Versuchen, ist jetzt nicht wirklich viel. Trotzdem ist er einfach extrem gut und gerade so als Bankscorer hat er mir extrem gut gefallen. In den Playoffs war es dann irgendwie ein bisschen so, dass er voll aufdrehen musste, hat in den 5 Spielen gegen die Hawks 35 Minuten pro Spiel gespielt und dabei 19,4 Punkte mit aufgelegt bei Quoten von über 47%, sowohl aus dem Feld als auch von draußen, hatte da aber dann eben zu wenig Hilfe, weil Julius Randle einfach aus dem Spiel mit rausgenommen wurde. Trotzdem einfach die die Wiedergeburt von Derrick Rose bei den New York Knicks. Er spielt es einfach extrem gut, er macht es wunderbar und es gefällt mir einfach immer, diesem Spieler zugucken zu können, denn es freut mich einfach jedes Mal, wenn er ein gutes Spiel hat, einfach nur, weil er es sich komplett verdient hat. Mit seinen ganzen Verletzungen hatte er so viel Pech und jetzt scheint er endlich so diesen Ort jetzt gerade gefunden zu haben, an dem er jetzt sein kann und sein will. Ansonsten kommen noch von der Bank Alec Burks, Dwayne Bacon, Obi Toppin, Taj Gibson, Kevin Knox und Emmanuel Quickly. Alec Burks, sehr, sehr guter Offensivspieler, defensiv immer so ein kleines Fragezeichen. Emmanuel Quickly und Dwayne Bacon letztes Jahr jeweils mit 11 Punkten. Obi Toppin letztes Jahr in seiner Rookie-Saison 4 Punkte geholt. Kevin Knox 4 Punkte nochmal geholt, auch wenn man da wirklich abwarten muss, ob die Knicks ihm jetzt wirklich nochmal längerfristig nochmal mit vertrauen, denn irgendwie scheint Kevin Knox nicht so annähernd dieser Spieler gewesen zu sein, der sie gedacht hätten, der er sein könnte. Das ist einfach ein großes Problem. Und dann hat man nochmal mit Taj Gibson nochmal einen Spieler, einfach so als dritter Center quasi, der immer noch ein guter NBA-Spieler ist, ein solider Rotationsspieler in der NBA. Und das ist das, was die Knicks dieses Jahr ausmacht. So, diese Tiefe ist extrem gut, aber auch in der Spitze haben sie sich jetzt eben nochmal verbessert. Jetzt ist natürlich die Frage, wie weit geht es denn für die Knicks jetzt gerade in diesem Jahr? Und das ist jetzt schon wieder eine extrem spannende Frage, denn es wird eben darauf ankommen, wie gut schaffst du es, Kemba Walker und Evan Fournier mit einzubauen in dieses eigentlich schon sehr, sehr gut funktionale Team. Wie beeinflusst es dann die Würfe von einem Julius Randle, von einem RJ Barrett? Wie funktioniert es, wenn jetzt eben Mitchell Robinson wirklich mal über eine komplette Saison dein Starter ist? Funktioniert das dann alles teamchemiemäßig und so weiter und so fort? Wie läuft das mit der Defensive? Bleibt die so stabil oder wird sie jetzt trotzdem nochmal ein bisschen anfälliger? Alles Fragen, die die New York Knicks beantworten müssen. Der Osten dieses Jahr ist extrem schwierig. Du hast Teams wie natürlich die Milwaukee Bucks als Titelverteidiger. Du hast die Miami Heat, die nochmal voll aufgerüstet haben. Du hast die Brooklyn Nets mit dem Big Three. Du hast die Philadelphia 76ers, wo du jetzt immer nochmal gucken musst, was passiert jetzt mit Ben Simmons? Geht er? Bleibt er? was geht da jetzt nochmal mit ab? Du hast nochmal die Atlanta Hawks, die dich im letzten Jahr rausgeschmissen haben. Du hast die Boston Celtics, die sich jetzt auch wieder verbessert haben. Du hast die Charlotte Hornets, die jetzt auch nochmal aufgerüstet haben. Du hast die Chicago Bulls, die auch nochmal sowas von dabei sind, jetzt hier in die Playoffs nochmal mit reinzustoßen, dass sie sich jetzt gerade wirklich die Frage stellt, wie weit können die Knicks kommen? Und ich sage es ganz ehrlich, wenn es so funktioniert wie in der letzten Saison, wenn sie es schaffen, die neuen Spieler so zu integrieren, wie sie es in den letzten ein, zwei Jahren gemacht haben, dann werden die New York Knicks nochmal in die Playoffs kommen. Denn in der Offensive sind sie jetzt gerade stark verbessert. Und wenn sie jetzt schaffen, dass sie jetzt defensiv keinen so krassen Einbruch haben, dann reicht das für dieses Team. Denn du hast mit Julius Randle nachweislich jetzt eben auch den 10. besten Spieler, was das Defensivrating in der letzten Saison mit angeht. Du hast mit Nerlens Noel den 2. besten. Dann hast du nochmal mit Mitchell Robinson auf jeden Fall ein Defensivtalent. Du hast mit RJ Barrett einen Spieler, der sich da zumindest immer nochmal mit reinhängt. Und wenn die anderen jetzt nicht sind wie Schweizer Käse und alles da durchlassen, dann reicht es trotzdem noch. Dann ist die Defensive gut genug, um das, was die Offensive höchstwahrscheinlich produzieren wird, auf jeden Fall mit abzufangen. Oder eben jetzt gerade so wie im letzten Jahr meinetwegen auch andersrum. Die Defensive ist so gut, dass die Offensive gar nicht so viel produzieren muss, um den Gegner zu schlagen. Und das ist das, was die New York Knicks so extrem gefährlich macht, was sie so schwierig macht zu schlagen. Denn sind wir mal ganz ehrlich, die meisten Teams bauen jetzt gerade auf andere Sachen. Eher so auf ein bisschen schnell nach vorne spielen zum Beispiel, schön Tempo mit aufbauen. Die New York Knicks lassen das nicht zu, haben sie es im letzten Jahr nicht gemacht und sie werden es in diesem Jahr mit Tom Thibodeau auch nicht zulassen, denn der ist vor allem ein Defensivcoach. Ich traue den New York Knicks auf jeden Fall die Playoffs zu und wenn alles gut läuft und das Erstrunden-Matchup passt, dann traue ich es ihnen sogar zu, dass sie in die zweite Runde gehen. Das ist dann für mich aber auch wirklich absolutes Maximum, denn alles, was dann kommt, also ob das jetzt Philly ist, die sich dann eben entweder mit Ben Simmons nochmal jemanden nochmal mit ranholen oder für Ben Simmons oder eben mit Ben Simmons da reingehen, ob es jetzt die Nets sind oder auch die Heat oder auch die Bucks, das sind einfach Teams, da sehe ich einfach immer noch die anderen Teams leicht noch vor den New York Knicks. Trotzdem ist es endlich mal schön zu sehen, dass es die New York Knicks schaffen, gut zu wirtschaften und sich ein gutes Team mit aufzubauen, was wirklich endlich mal dabei ist, konstant in die Playoffs kommen zu können, zumindest in diesem Spot drin zu sein. Ansonsten war es jetzt gerade von mir mit der Teamanalyse der New York Knicks. Es ist, wie gesagt, wirklich einiges passiert in dieser Offseason bei diesem Team aus New York. Trotzdem ist es für mich schon so, dass sie für mich sehr, sehr gute Transfers getätigt haben, sehr, sehr gut tätig geworden sind und dementsprechend bin ich da sehr, sehr positiv gestimmt. Vielen, vielen Dank soweit erstmal schon fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche Dienstag wieder bei
Hear It Swish.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.